Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe des Funkmagazins. Aus dem Neumarter Studio begrüßt Sie Gabi Mesi. Folgende Themen möchte ich Ihnen in der heutigen Sendung empfehlen. Die deutsch-rumänische Wirtschaftsbeziehungen haben im Jahr 2016 deutlich zugelegt. Verleumdungskampagne gegen die deutsche Minderheit in Rumänien und deren Organisation, das Deutsche Forum. Schimonidorf gedenken an die Russlandverschleppung der Rumänen-Deutschen. Vor 60 Jahren wurde die erste deutschsprachige Klasse in Fünfkirchen gegründet. Wurst Kostprobe 2017, das jährliche Redaktionsfest der Banater Zeitung. Das neu gegründete Sächsische Museum aus Sächsisch-Riegeln. Vortrag über das Schönberger Astkreuz im Hermannstädter Deutschhaus und Skicup des österreichischen Konsulats in Hermannstadt in der Schullerau. Das sind die Themen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Laut der letzten Konjunkturumfrage der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer AHK in Rumänien haben die deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen im Jahr 2016 deutlich zugelegt. Auch wenn Rumänien weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort für deutsche Unternehmen ist, bleiben Rechtssicherheit und Korruptionsbekämpfung Schlüsselfaktoren für weiteres Wachstum. Monika Strava von Radio Bukarest berichtet.
Für die deutsche Wirtschaft ist Rumänien ein strategischer Wirtschaftspartner. Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen haben 2016 noch einmal deutlich zugelegt. Das belegt die letzte Umfrage der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer AHK in Bukarest. Der Handelsaustausch beläuft sich auf über 24 Milliarden Euro, das heißt 20% des gesamten rumänischen Außenhandels. Rund 8000 deutsche Unternehmen mit einer deutschen Kapitalbeteiligung sind in Rumänien aktiv und haben in erheblichem Maß zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen beigetragen. Gemäß der Schätzungen der Kammer beschäftigen deutsche Unternehmen in Rumänien über 250.000 Mitarbeiter. Die deutschen Direktinvestitionen belaufen sich auf rund 8 Milliarden Euro. Deutsche Unternehmen haben in den letzten 25 Jahren kontinuierlich und langfristig in Rumänien investiert und maßgeblich zum Technologietransfer sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der rumänischen Wirtschaft beigetragen. Die deutsch-rumänische Industrie- und Handelskammer in Rumänien steht den deutschen, aber auch den rumänischen Investoren seit nunmehr 15 Jahren mit Rat und Tat beiseite. Sie bietet maßgeschneiderte und professionelle Dienstleistungen für Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in Rumänien auf- und ausbauen möchten. Die Kammer ist der wichtigste Ansprechpartner vor Ort und erleichtert den deutschen Unternehmen den Zugang auf den rumänischen Markt. Denn Rumänien bleibt auch im kommenden Jahr aus Sicht deutscher Investoren ein Wirtschaftsstandort mit Potenzial, betonte der Geschäftsführer der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer in Bukarest, Sebastian Metz, auf dem Neujahrsempfang der Kammer vergangene Woche in Bukarest.
Wir blicken eigentlich insgesamt relativ positiv auf das kommende Jahr, was die deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen angeht. Also 2016 haben wir ja relativ erfolgreich abgeschnitten. Der bilaterale Handel wuchs in den ersten 11 Monaten um 13%. Und ich denke, das ist eine anhaltende Entwicklung, die auch 2017 ihren Trend weiter fortsetzen wird.
Wie aus den jüngsten AHK-Konjunkturumfragen zu erkennen ist, sind Rechtssicherheit, die Vorausschaubarkeit von politischen Entscheidungen und stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen sehr wichtige Standortfaktoren. Darüber hinaus bewerten die deutschen Unternehmen die Anstrengungen hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung sehr positiv und befürworten deren Fortsetzung. Nicht nur deutsche Unternehmen benötigen Rechtssicherheit und ein stabiles Wirtschaftsumfeld, um weiterhin in den Standort zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen, betonte der AHK-Geschäftsführer Sebastian Metz.
Wir werden sehen, wie die neue Regierung halt, welche Rahmenbedingungen sie weiterentwickelt, Geschäfte gedeihen zu lassen. Manche Entwicklungen in Rumänien sehen wir halt auch etwas skeptischer. Das haben wir bereits ja gesagt, auch in der Öffentlichkeit, dass wir es für Rumänien, aber auch für die Wirtschaft, die hier in Rumänien ist, absolut notwendig finden, dass eine Fortsetzung der Korruptionsbekämpfung eintritt. Denn wir denken, dass faire Rahmenbedingungen und vor allem transparente Wirtschaftsmechanismen das Beste ist, wo eine Gesellschaft und eine Wirtschaft auch gedeihen kann. Und das hoffen wir, dass das halt auch im Jahr 2017 zutreffen wird für Rumänien.
Die im September 2002 gegründete Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer AHK in Rumänien zählt gegenwärtig rund 600 Mitgliedsunternehmen und ist die größte bilaterale Handelskammer in Rumänien. Mit ihrem Leistungsangebot und ihren Veranstaltungen unterstützt sie deutsche Firmen bei ihrem Markteintritt in Rumänien und ist zugleich ein Partner für rumänische Unternehmen mit Interesse am deutschen Markt.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Seitdem Rumänien einen Staatspräsidenten aus den Reihen der deutschen Minderheit in der Person von Klaus Werner Iohannis hat, werden nationalistische Töne im Land immer lauter. Die deutsche Gemeinschaft steht seither im Mittelpunkt von Verleumdungen, die von den parteinahen Medien der Präsidentengegner verbreitet werden. Der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, reagierte Anfang dieser Woche darauf mit einer öffentlichen politischen Erklärung.
Seit dem Wahlkampf 2014, als es um die Präsidentschaft Rumäniens ging, will die deutsche Minderheit und das Deutsche Forum ständig verleumdet von Vertretern der PSD, ALDE und PMP nach dem Motto, wir wären eine Organisation, die einer Nazi-Organisation nachfolgt, der deutschen Volksgruppe, und dass wir unrechtmäßig Immobilien zurückverlangt und zurückbekommen haben. Diese Verleumdungskampagne hat in der letzten Zeit ihren Höhepunkt erreicht. In ihrer Verzweiflung der verschiedenen strafrechtlich Verfolgten oder schon Verurteilten, den Staatspräsidenten anzugreifen, versuchen sie diese Schweinereien über die deutsche Minderheit von sich zu geben, um das dem Staatspräsidenten anzuhängen, und beziehen sich auf Aussagen von Pseudo-Experten und Pseudo-Historikern, die öffentlich erzählen, dass das Forum 88.000 Immobilien zurückverlangt hätte, zum Teil auch ehemaliges jüdisches Eigentum in Rumänien und so weiter und so fort. Unsere Stellungnahme war ganz deutlich. Wir haben von der Regierung im letzten Jahr Informationen bekommen für die gemischte Regierungskommission, wonach insgesamt landesweit das Deutsche Forum 136 Anträge gestellt hat. 8 sind in Natura rückerstattet worden, 3 bekommen Entschädigungen und 117 sind abgelehnt worden. Dementsprechend, worüber reden wir? Das sind ganz klare Lügen und Verleumdungen. Ansonsten, was die Tatsache anbelangt, wir werden Nachfolgeorganisation irgendwelcher Nazis in Rumänien. Das ist die größte Schweinerei überhaupt. Wobei es ganz deutlich ist, dass es nur um die Rückerstattung einer Immobilie in Hermannstadt gegangen ist damals, die Volksgruppe unrechtmäßig von anderen deutschen Vereinen dort übernommen hatte. Ich habe dazu heute im Parlament eine politische Erklärung abgegeben und die Leiter der PSD, ALDE und PMP aufgefordert, sich öffentlich davon zu distanzieren. Von Premier Grindeanu habe ich verlangt, dass er das auch tut. Insofern das nicht geschieht, ist jegliche politische Unterstützung meinerseits für diese Regierung untersagt. Es kommt nicht in Frage, dass ich eine Regierung unterstütze, die stillschweigend diese Schweinereien der Vertreter ihrer Parteien hinnimmt. Andererseits wird das Forum entscheiden wollen, ob wir tatsächlich auch vor Gericht gegen solche Leute vorgehen und Entschädigungen verlangen. Wir werden uns wehren und diese Schweinereien nicht ohne weiteres akzeptieren, und wir werden auch in Zukunft konsequent darauf reagieren. Es ist eine miserable Verleumdungskampagne der Gegner des Staatspräsidenten. Aber wir sind zuversichtlich, dass bis zum Schluss die Justiz siegen wird, die Verbrecher im Gefängnis landen werden und wir weiterhin in einem zivilisierten, demokratischen Rumänien leben können, wo der Rechtsstaat das Sagen hat und nicht irgendwelche Verbrecher, die zeitweilig wichtige Funktionen in Rumänien einnehmen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Noch vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Anfang 1945 alle arbeitsfähigen Bürger deutscher Ethnien aus Rumänien zu einer fünfjährigen Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion verschleppt. Denn 72 Jahren seit dem Beginn der Russlandverschleppung wurde am 5. Februar in der westrumänischen Ortschaft Schimonidorf gedacht. Im ca. 40 Kilometer von der Stadt Arad entfernten Dorf befindet sich das einzige Denkmal im Verwaltungskreis, das an die Verschleppung der Rumänen-Deutschen von 1945 erinnert. Ein Beitrag von Adrian Ardelean.
Das Denkmal in Schimonidorf wurde 2008 auf Initiative des Vereins der ehemaligen Russlandverschleppten und mit Unterstützung des Kreisrates sowie der Gemeindeverwaltung aufgestellt. Gedacht wurde heuer mit einem ökumenischen Gottesdienst in ungarischer Sprache in der katholischen Ortskirche. Der evangelische Pfarrer aus burgischen Bekenntnisses Walter Sinn aus Semlak sprach ein Gebet und eine kurze Predigt auf Deutsch.
Liebe Gemeinde, wir denken daran, dass viele unserer Landsleute im Jahr 1945 nach Russland deportiert worden sind. Und es waren nicht wenige, es waren gleich 75.000. Sie haben schwere 5 Jahre in Russland durchgemacht. Es war nicht leicht, in der großen Kälte bei bis zu minus 40 oder minus 50 Grad auszuhalten. Es war nicht leicht, den Hunger auszuhalten. Es war nicht leicht, die schwere Arbeit auszuhalten. Und so sind auch viele dort geblieben, haben dort ihr Leben gelassen, etwa ein Fünftel von denen, die deportiert wurden. Natürlich sind die meisten zurückgekommen, wofür wir heute Gott Dank sagen. Aus Semlak wurden in dem Jahr zwischen dem 14. und 29. Januar 166 Personen nach Russland verschleppt. 84 Männer zwischen dem 16. und dem 45. Lebensjahr und 82 Frauen zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr. Doch oft hat man auch das Alter nicht berücksichtigt, so dass sogar eine Frau, die leider nicht mehr unter uns ist, Frau Eva Gut, mit nicht einmal erfüllten 17 Jahren nach Russland deportiert wurde. Und ähnlich ging es in vielen anderen Gemeinden auch. Nicht nur in den Donbass wurden sie verschleppt, sondern manche sogar bis zu 4000 Kilometer von der Heimat weg, jenseits des Uralgebirges. Es waren schwere Zeiten, doch die meisten haben diese schweren Zeiten überlebt. Wir sagen Gott, dem himmlischen Vater, Dank dafür, dass er unsere Landsleute auch durch diese schweren Zeiten durchgeführt hat. Leider sind nur noch wenige unter uns. Und wir wollen heute auch unsere Landsleute, die in Russland ihr Leben gelassen haben, und auch die nach Hause gekommen sind und inzwischen nicht mehr unter uns weilen, in unser Gebet einschließen.
Innerhalb eines anschließenden Gebets für alle verstorbenen ehemaligen Russlandverschleppten wurden namentlich sowohl die bereits erwähnte Eva Tod aus Semlak als auch die langjährige ehemalige Kreisvorsitzende der Russlandverschleppten Magdalena Kontrasch aus Arad genannt. Nach dem Gottesdienst gingen die Teilnehmer zum Denkmal der ehemaligen Verschleppten.
Das so.
wurden Gebete und Gedichte gesprochen, die Schüler der Ortsschule sowie Vertreter der Schul- und Gemeindeverwaltung legten Kränze nieder und alle Anwesenden stimmten alte Lieder der ehemaligen Verschleppten an. Es war das erste Jahr, in dem kein einziger ehemaliger Russlandverschleppter mit dabei sein konnte. Die Ortsschule und die Gemeindeverwaltung versprachen aber, das Gedenken an die ehemaligen Russlandverschleppten in Schimonidorf auch weiterhin zu pflegen.
Wir sprechen ihre Sprache.
Der deutsche Nationalitätenklassenzug des Fünfkirchner Clara Löwey-Gymnasiums startete im September 1956 die erste deutschsprachige Klasse an der Schule. Den runden 60. Jahrestag begann man am 10. Februar an der Bildungseinrichtung mit einem Rundtischgespräch mit führenden ungarndeutschen Persönlichkeiten aus Politik und Bildung, einem Kulturprogramm und einem Schwabenball. Über dieses Vermächtnis der Gegenwart und der Zukunft sprach mit den Betroffenen Eva Gerner. Den Beitrag stellte Gabor Schulteis zusammen.
Noch heute spricht man im Löwey über die Schülerin von damals aus Lanchuk, die einst in Tracht die Schule besuchte. Ilona Schwarzkopf-Hoffmann war unter den Ersten, die den deutschen Klassenzug mit Lehrerausbildung absolviert haben.
Ich würde es noch einmal so gleich machen wie bisher. Mich hat zum Beispiel und meine Mutter, Herr Dr. Friedrich Wild, überzeugt, ja. Und ich wollte schon in der ersten Klasse mitmachen, aber meine Mutter, die wollte nicht haben, dass ich das Zuhause verlasse. Und deshalb bin ich ins Gymnasium nach Mohatsch gegangen. Da haben wir auch den Herr Direktor gefragt, ob ich in der Tracht kommen kann. Und er hat es erlaubt und ich bin auch in die erste Klasse im Gymnasium in Mohatsch in der Tracht gewesen. Und dann mit mehreren Prüfungen haben wir dann die zweite Klasse in der Teleki Blanka Lehrerbildungsanstalt habe ich das erreicht und ich bin auch sehr stolz, dass ich hierher in diese Schule gekommen bin, was dann nachher in der dritten Klasse hat dann das Löwey Gymnasium in der deutschen Sprache angefangen.
Und das Abitur, das war ja schon unter dem Namen Clara Löwey Gymnasium, nicht? Deswegen sagt man, das sind die ersten Absolventen des deutschen Klassenzuges eigentlich. Das waren zwei Klassen, nicht? Mit Lehrerbildung.
Ja, zwei Klassen. Die A-Klasse, die war die erste. Da waren vorher auch die Jungs. Aber als wir in der zweiten Klasse eingesprungen sind, dann sind die Jungen zu uns gekommen. Und wir haben das wirklich aus Liebe gemacht, was wir dann gemacht haben. Und waren wirklich sehr stolz, dass wir diese Schule dann absolviert haben. Und nach einem Jahr Praktikum haben wir dann die andere Prüfung bestanden als Lehrer und Lehrer bekommen.
Und Sie haben ja gesagt hier, dass damals der Klassenzug oder diese paar Klassen wie eine große Familie mit den Lehrern zusammen ausgesehen hat.
Ja, es war wirklich so. Zum Beispiel unser Zeichenlehrer, der hat uns eingeladen. Wir sind auf den Matcher gegangen und wir haben alles so gemacht, wie wenn er unser Vater gewesen wäre. Dann die Frau Julia Horkoi-Witzenetz, die hat Pogatschen gebacken. Mit Frau Varoi, da sind wir auch in der Wohnung hineingegangen. Die hat uns eingeladen und wir haben uns wirklich so gefühlt, als wie wenn sie unsere Eltern gewesen wären.
Die ehemalige Bavazerin Maria Wohlfahrt Stank besuchte auch den deutschen Klassenzug und kehrte nach ihrem Abschluss als Lehrerin an die Institution zurück.
Es waren schon Veränderungen, ja, es waren neue Lehrerinnen da. Also ich habe da mit Frau Wagner also sehr gut zusammenarbeiten können auf dem Gebiet der Literatur. Und wir haben dann auch hier, habe ich dann auch erlebt, also dass immer noch sehr viele Schüler aus den Dörfern kommen, noch nicht nur aus fünf Kirchen und Städten, und dass sie sehr bestrebt sind, ebenso, was ich von Haus aus kannte, also dass sie etwas Wichtiges daran gesehen haben, die Muttersprache neu zu erlernen, zu erhalten. Das war ein ganz großartiges Erlebnis. Und natürlich war das für mich auch noch, naja, wie soll ich sagen, als ob man da in Honig gebadet wäre, dass viele noch die Mundart konnten und wir da an der Schwäbischen Bühne noch viele Schüler anspornen konnten. Und sowohl mit unseren Kinderliedern, Kindersprüchen, mit diesem Programm haben wir auch mehrere Dörfer besucht. Und dann auch, als wir die Spinnstube oder Fasching und später die Hochzeit der Naderscher da auf die Bühne gebracht haben. Also das war schon etwas aus der Vergangenheit, das aber überrettet wurde durch diese Schüler und naja, durch meine Arbeit auch an der zweiten Hälfte der 70er Jahre gab etwas Bleibendes für, ich denke auch für meine Schüler, aber für mich auf jeden Fall.
Die heutigen Schüler sind ebenso stolz auf ihre Schule wie die Vorgänger in den letzten 60 Jahren. Viktor Ratting aus Fünfkirchen, Abiturient, hat es nicht bereut, den deutschen Nationalitätenklassenzug zu wählen.
Ich besuchte die innerstädtische Grundschule und wir haben dort sehr, sehr gute deutsche Bildung bekommen von unserem Lehrer. Und meine Klassenlehrerin, sie war auch eine Deutschlehrerin und hat einmal auch diesen Klassenzug besucht. Und sie hat das mir und für noch fünf andere Klassenkameraden geredet, dass wir diese Klassenzug besuchen müssen.
Haben Sie nicht bereut?
Nein. Ich mag eigentlich diese ganze Atmosphäre, was das Löwe gibt. Das ist eine große Sache für mich, die Löwe-Klara-Gymnasium zu besuchen.
Und der deutsche Klassenzug, der Nationalitätenklassenzug auch?
Ich finde ja, ich hatte so auch andere Pläne gehabt, dass ich möchte nicht den Nationalitätenklassenzug besuchen. Denn hier lernt man Deutsch die Geschichte oder Mathe. Und dann haben wir am Anfang auch Angst gehabt. Aber jetzt geht es schon sehr, sehr einfach.
Wenn Sie sich überlegen, gibt es noch Schwaben in Ihrer Klasse?
Ich finde, dass viele von uns hat eine schwäbische oder eine ungarndeutsche Abstammung. Aber kennen wir schon diese Kult nicht? Also vielmal ist es vorgekommen, ob wir die Mundart verstehen oder vielleicht, dass wir sprechen. Aber niemand von uns kann das schon sprechen. Obwohl, ich finde, mehr als die Hälfte von unseren Klassenkameraden aus einer ungarndeutschen Familie stammt.
Es gibt in der Stadt mittlerweile ein Institut, das vom Kindergarten bis zum Abitur deutschen Nationalitätenunterricht und zweisprachigen Unterricht anbietet. Und die Schülerzahl am deutschen Nationalitätenklassenzug des Clara-Löwe-Gymnasiums ist in den vergangenen Jahren demnach auch drastisch zurückgegangen. An einem Jahrgang nehmen nur etwa 20 Schülerinnen und Schüler am deutschen Nationalitätenunterricht teil. Die Leitung des Klassenzugs versucht trotzdem alles zu unternehmen, um die Traditionen der Schule zu bewahren, sagt Fachschaftsleiterin Timur Gerenda Sobodos.
Wir versuchen sehr stark daran arbeiten, dass wir die Traditionspflege weitergeben an unseren Schülern. Aber natürlich muss man das auch akzeptieren, dass hier einerseits das Englische in Vorwärts gekommen ist, andererseits, dass wegen der demografischen Rückgangs sehr wenig Kinder hier im Pilz sind. Also jetzt haben wir eine Klasse, eine deutsche Klasse. In dieser Klasse haben wir einen deutschen Nationalitätenzweig und auch einen Teil, wo unsere Schüler Deutsch in gehobener Stundenzahl lernen. Wir versuchen auch eine neue Konzeption. Also das bedeutet, dass wir sehr großen Wert darauf legen, dass Kinder, die nicht aus ungarndeutschen Familien kommen, hier Deutsch auf einem hohen Niveau erlernen können. Wir betrachten die Valeria-Koch-Schule nicht als Konkurrenz. Wir haben beide die gleichen Ziele, die gleiche Zielsetzung und deshalb müssen wir immer sehr stark zusammenarbeiten.
Trotz sehr niedriger Schülerzahl habe der deutsche Nationalitätenklassenzug des Clara-Löwe-Gymnasiums eine Existenzberechtigung, meint der Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Otto Heineck.
Das ist eine Entwicklung, die eigentlich, auch wenn man sie nicht positiv sieht, seit längerem stattfindet oder eine Veränderung, die seit längerem stattfindet. Angefangen sicherlich teilweise damit, dass einige junge Pädagogen aus dieser Schule eben kommend eine neue Schule ins Leben gerufen haben, fortgesetzt mit Problemen, die es dann gegeben hat mit Trägerschaften, wem gehört das Gebäude, wer ist Träger des Löwe-Gymnasiums. Und man soll ja auch nicht vergessen, dass das Löwe-Gymnasium teilweise auch ein anderes Profil gewählt hat oder zumindest ein anderes Profil stärkt, nämlich Französisch. Ist hier stärker präsent, während wir an unserer Schule, am Valeria-Koch-Schulzentrum, sehr stark weiterhin in Richtung deutsche Sprache arbeiten, sogar viel stärker als bisher. Wir haben ja jetzt schon rein einsprachig deutschsprachige Klassen, solche Kindergartengruppen, große Kapazitäten, Gott sei Dank, wobei die auch nicht reichen. Also ich kann es mir durchaus vorstellen, dass hier die beiden Schulen eine Existenzberechtigung haben in der Stadt, weil wir ja immer das Problem haben, zu wenig Platz zu haben. Wenn das Milieu des Löwe-Gymnasiums auf die Traditionen aufbauend bleibt, wie es ist oder bleibt, wie es war, dann haben diese beiden Schulen, glaube ich, eine Existenzberechtigung hier.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Eine Reihe von Neuheiten machte die Wurstkostprobe in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Ereignis. So fand das traditionsreiche Redaktionsfest der Banater Zeitung beispielsweise zum ersten Mal im Banater Bergland statt. Florian Kerzel war vor Ort und sprach mit langjährigen Anhängern, neuen Besuchern und auch mit einer der Organisatoren des Festes, Raluca Nelepko.
Kannst du mir ein bisschen was zur Geschichte erzählen? Die wievielte Wurstkostprobe ist es?
Die Wurstkostprobe wurde vor der Wende geboren, als es noch die neue Banater Zeitung gab. Ganz genau wissen wir nicht, wann, in welchem Jahr die Wurstkostprobe entstanden ist. Aber es war ein internes Fest in der Redaktion. Die Redakteure haben die Leser gebeten, Wurst mitzubringen in die Redaktion. Die wurde verkostet und die beste Wurst prämiert. Da gab es auch einen anderen Hintergrund, nämlich die Städter hatten nicht Zugang in den Zeiten des Kommunismus zu guter Wurst. Und das war so eine Erfindung, ein bisschen gute Wurst zu essen. Und es war auch eine gute Gelegenheit, sich mit den Lesern auszutauschen. Besonders an der diesjährigen Wurstkostprobe ist, dass wir sie zum ersten Mal im Banater Bergland abgehalten haben, nämlich in Deutschbaukschan im Kreis Karas-Severin. Darüber hinaus würde ich gerne sagen, dass wir in diesem Jahr viele Teilnehmer aus Bokschan und Umgebung hatten, viele private Wurstproduzenten, die ihre Wurst in unseren Wettbewerb eingeschrieben haben. Eine Neuigkeit waren auch die Musikgruppen, die aufgetreten sind. Das waren Musikgruppen von hier, aus dem Banater Bergland, aus Bokschan und aus Sreshica.
Etwa 200 Besucher nahmen an der diesjährigen Edition teil. Viele unter ihnen nicht zum ersten Mal.
In Timișoara war ich immer wieder. Und dann ist es aufgeteilt worden, so in Gemeinde und in kleinere Städtchen und dann auch bis nach Bokscha. Aber es war wirklich sehr angenehm und sehr gut organisiert. War reichlich von jedem, von allen. Musik auch dabei. Die Musik war auch sehr gut. Ich glaube, jeder ist voll beladen nach Hause gegangen. Das Bäuchlein ist voll geworden, ist alles gut gegangen.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich teilnehme, aber ich muss gestehen, dass das hier in Bokscha wirklich sehr urig ist und sehr ländlich und gut organisiert wie immer. Reichhaltiges Buffet und ich bin neugierig, wie sich die Juroren entscheiden werden.
Zum wievielten Mal sind Sie jetzt schon dabei?
Nun ja, das Ganze besteht ja über 20 Jahre. Und ich hatte das Vergnügen, auch schon in den 90er Jahren dabei zu sein. Schätzen wir mal Pi mal Daumen zum 15. Mal.
Welche Rolle spielt diese Wurstkostprobe noch in der Kultur der Banater Schwaben?
Ich würde meinen, eine relativ große. Denn sie bringt an den jeweiligen Ortschaften oder eben auch, anfangs wurde sie ja nur in Temeswar gemacht, sie bringt die wenigen Deutschen, die hier noch leben, zusammen. Und es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl und das empfinde ich für die hier Lebenden sehr positiv.
Doch nicht nur Veteranen fanden sich in Deutsch-Bokschan ein, um an der traditionsreichen Wurstverkostung teilzunehmen. Gregor Schäfer aus Bochum kannte das Fest nur aus den Medien und entschied sich kurzerhand, seinen bereits länger geplanten Besuch bei einem Freund in Rumänien mit einer Visite bei der Wurstkostprobe zu kombinieren.
Ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut. Natürlich die Köstlichkeiten, die man hier serviert bekommt, sind natürlich unvergleichlich. Also diese Art von Wurst, da merkt man ja direkt, dass die Leute schon über Generationen dieses Wissen weitergeben und immer weiter verfeinert haben. Also das hat mir sehr gut gefallen. Darüber hinaus war ich aber auch überrascht, dass ja nicht nur hier die Wurst feilgeboten worden ist, sondern auch wirklich leckere Nachspeisen und Apfelsaft aus Eigenproduktion. Und dazu das Rahmenprogramm. Es gab ein paar volksmusikalische Auftritte, die haben mir sehr gut gefallen. Teilweise ist es ja mittlerweile in Deutschland auch schwer, sowas zu finden. Und hier wird das noch richtig zelebriert und gelebt. Und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. Auch oder vielleicht gerade, weil ich keine direkte Beziehung dazu habe. Ich komme zwar aus Deutschland, aber ich habe keine direkte Beziehung jetzt hier zum Banat. Und ich muss dazu sagen, ich finde es sehr gut, dass es hier in dieser Ortschaft stattfindet. Denn sofern ich das bisher beurteilen konnte, ist das hier auch ein guter Treffpunkt für die einheimischen Rumänen und die Deutschen, die hier sozusagen aufeinandertreffen können. Dass es eben auch eine soziale Komponente hat, dass man sich trifft, dass man miteinander spricht, dass man gemeinsam isst, gemeinsam trinkt. Und ich denke, das hat auch eine wichtige Funktion, nicht nur innerhalb der Gemeinschaft, sondern tatsächlich auch für die Außenbeziehung sozusagen zur rumänischen Mehrheitsbevölkerung, damit auch dieses gute Verhältnis auch in Zukunft weiterhin so gut bleibt, wie es bisher schon immer war.
Auch das diesjährige Fest war ein großer Erfolg. Und obwohl die Feierlichkeiten gerade erst zu Ende gegangen sind, wagt Mitorganisatorin Raluca Nelepku bereits einen vorsichtigen Blick auf die nächste Ausgabe.
Wir haben noch nicht fest beschlossen, wo die Wurstkostprobe im kommenden Jahr stattfinden wird. Es gibt aber gute Aussichten für Reschica, also für eine zweite Wurstkostprobe im Banater Bergland. Aber versprechen kann ich das noch nicht. Das müssen wir noch in der Redaktion intern entscheiden.
Ballade von der Bratwurst, Opus 3. So ich sie sonst unstill verschieden mit einer Bratwurst in der Hand. Doch fand sie nicht zu den ewigen Frieden mit einer Bratwurst in der Hand. Des Nachts im Hintergrund, da springt sie mit einer Bratwurst in der Hand. Und wenn sie einen Mann sieht, winkt sie mit einer Bratwurst in der Hand.
Wir sprechen ihre Sprache.
In Rekordzeit wurde das Sächsische Museum aus Sächsisch-Riegern errichtet. Anlass dazu gab das jährliche Sachsen-Treffen, das 2016 das erste Mal hier stattgefunden hat. Die ausgestellten Gegenstände stammen überwiegend aus der Sammlung des Biologielehrers Heinz-Peter Schüller, aber zur Entstehung des Museums hat die ganze Gemeinschaft beigetragen. Ein Beitrag von Christina Molnar.
Die evangelische Kirche aus Sächsisch-Riegern wurde Ende des 13. Jahrhunderts im gotischen Stil erbaut und ist auch ohne Wehrtürme eine Sehenswürdigkeit. Trotzdem besuchen sie weniger Touristen als erwartet. Das soll sich nun aber ändern, denn unter der Orgelempore der evangelischen Kirche wurde ein kleines Museum eingerichtet, das weitere Besucher anziehen soll. Ein großer Teil der ausgestellten Objekte stammt aus der Privatsammlung des Biologielehrers Heinz-Peter Schüller, der schon seit 40 Jahren alte Gegenstände sammelt.
Ich muss vorausschicken, dass ich ein eifriger Sammler bin, seit vielen Jahren. Jetzt habe ich die Gelegenheit mit dem Sachsen-Treffen genutzt und habe damals vorgeschlagen, wir sollen für das Sachsen-Treffen auch ein Museum einrichten. Ich sage Ihnen aufrichtig, ich habe nicht geglaubt, dass wir so schöne Stücke noch finden würden, aber wir haben unsere Frau mobilisiert und insbesondere die Frau Kathi Lassel hat in Ludwigsdorf, Logik, diese wunderschönen gestickten Tischtücher gefunden. Ein großer Teil von diesen Gegenständen, die hier sind, sind meine eigenen Sachen, meine eigenen Sammlungen. Ich habe eine Bügelsammlung zu Hause. Ich habe 470 Bügeleisen in der Garage auf Regalen. Ich habe einen Teil dieser Bügeleisen hergebracht. Ich habe eine Sammlung von sächsischen Krügen. Ein Teil davon ist jetzt hier. Ich sammle eifrig Kaffeemühlen. Die sind auch da. Von Freunden habe ich alte Uhren bekommen. Die Trachten stammen aus der Gegend. Wir haben schöne alte Trachten und ich bin froh, dass wir sie hier ausstellen. Sonst hängen sie gewöhnlich jahrelang in einem Schrank irgendwo versteckt. Die Frauen haben sehr schöne und viele Wandsprüche gefunden. Diese Wandsprüche lagen auch alle in Truhen oder in Schränken, vergessen, vorbei, alles ist weg. Diese Wandsprüche sind alle von der Wand runtergenommen worden. Heute hängen sie hier in unserem Museum und ich bin froh, dass wir so viele Wandsprüche gefunden haben. Und noch einmal möchte ich unterstreichen, dass wir für diese Ausstellung die totale Unterstützung unserer Gemeinschaft hatten und ich stolz bin, dass wir so ein schönes Museum hier aufstellen konnten. Eine Sehenswürdigkeit, die nicht viele Städte vorweisen können, ist die Geburtsurkunde der Stadt. Das ist die Geburtsurkunde der Stadt. Die hat Franz Josef 1863 unterschrieben. Damals wurde der Marktflecken zur Stadt erhoben und hier haben wir eine Kopie dieser Geburtsurkunde. Wir haben einen guten Freund in Deutschland, den Hermann Grimm aus Gerofingen. Der hat uns immer wieder darauf hingewiesen, dass wir besondere Feierlichkeiten haben und er hat uns auch hingewiesen auf die Tatsache, dass wir 150 Jahre feiern können für die Erhebung des Marktfleckens Rehn zur Stadt. Und mit Hilfe dieses Mannes und der österreichischen Botschaft haben wir die Kopie der Urkunde vom kaiserlich-königlichen Archiv aus Wien erhalten. Und ich bin wirklich heidenfroh, dass wir diese Urkunde hatten. Bei dieser Feierlichkeit ist erwähnenswert die Tatsache, dass der evangelische Pfarrer von dem Balkon der Gemeinde damals eine Ansprache an die Gemeinde gehalten hat und er erwähnte in seiner Ansprache, dass in der Stadt Sachsen, Ungarn und Rumänien leben und vergleichbar sind mit drei wunderschönen Blumen, die in derselben Vase stehen. Und dieses Zitat hat mir sehr gut gefallen und ich habe es behalten und ich sage es immer wieder.
Wie sehen Sie die Zukunft dieser Sammlung? Was soll noch damit passieren? Erwarten Sie denn noch weitere Spenden?
Ich kann sagen, dass täglich in letzter Zeit ich noch was erhalte. Zum Beispiel, jetzt habe ich von einer Kollegin von mir diese wunderschönen Bänder bekommen. Ich habe sie ausgeborgt, denn ich will mir eine Stickerin finden, die mir diese Bänder nachstickt. Denn wenn Sie sie näher betrachten, ist dieses Modell sehr schön, sehenswert und nicht oft anzutreffen. Und weil unseren Schaufensterpuppen, die wir im Museum haben, etliche Bänder fehlen, habe ich mit dem Herrn Pfarrer gesprochen und wir haben eine Finanzierung erhalten. Mit dieser Gelegenheit möchte ich 4 Paar Bänder sticken lassen, damit wir diese Schaufensterpuppen noch schöner gestalten als sie sind. Das war heute. Vorige Woche habe ich eine schöne alte Vase bekommen. Ich habe einen Blumenschmuck bestellt und die ist auch schon in der Kirche. Und ein altes Telefon habe ich bekommen. Immer wieder. Die Leute wissen Bescheid in der Stadt, dass da ein neues Museum entstanden ist. Ich war bei einem Kürschner, bei einem Riemenmacher und als ich mir meinen Hosenriemen dort reparieren habe lassen, habe ich an der Stange einen sächsischen Gürtel hängen gesehen. Es ist ein Ungare, der Herr Borto. Ich habe ihm hochenteilig versprochen, dass dieser Gürtel für alle Ewigkeit in der sächsischen Kirche bleiben wird. Und er ist auch an der Puppe befestigt. Wir hatten bei einer Tracht keinen Gürtel. Und Gott sei Dank habe ich diesen bei dem Mann gefunden. Er hat mir erzählt, dass sein Großvater den Gürtel angefertigt hat. Denn hier waren ja die Sachsen und der Mann, der Riemenmacher, konnte diese sächsischen Gürtel aus Leder sticken. Und so ein Riemen ist ihm verblieben. Und der Enkelsohn hat ihn jetzt der evangelischen Kirche geschenkt, unserem Museum. Und ich bin froh, dass er das gemacht hat.
Zur Entstehung des kleinen Museums hat die ganze Gemeinschaft beigetragen und viele Ausstellungsobjekte wurden gerade dadurch gerettet, dass sie hier ausgestellt werden.
Ich habe mich gewundert, wenigstens über diese Wandbehänge, diese Wandsprüche. Ich habe nur so beiläufig gesagt, da wäre es gut, wenn wir auch solche Wandbehänge haben. In einer Woche waren sie alle da. Und auch jetzt noch immer wieder bekommen wir einen, wir haben zum Beispiel, da steht einer in einem Rahmen an der Wand angelehnt. Wir wollen ihn noch an die Wand hochheben. Den Wandbehang hat der Pfarrer in einem Dorf hinter einem Kasten erblickt und hat ihn gebracht. Die Frau war froh, dass ihr Spruch in die Kirche kommt, ins Museum.
Ja. Sie haben ja erzählt, Sie haben die Frauen gebeten, dass sie sich umschauen. Wie hat das funktioniert? Wohin sind die Frauen gegangen? Wo haben sie nach diesen Gegenständen gesucht?
Also die Frau Lassel, die ist bei uns hier Krankenpflegerin angestellt. Die meinte denn, sie weiß so, in Ludwigsdorf hat sie eine alte Tante, eine Rumänin, die mit ihrem Onkel verheiratet war. Und die hätte mal was erwähnt, denn sie hätte in dem Haus dort alte Tischtücher gefunden und hat sie irgendwo in einer Truhe aufgehoben. Und sie ist hingefahren und hat freilich diese Tischtücher jetzt gesucht und hat sie auch gefunden. Und die alte Tante hat gesagt, Gott sei Dank nimmst du sie weg, denn ich hätte sie im Frühjahr verbrannt. Denn ich habe nichts mehr damit anzufangen. Und das sind eigentlich unsere schönsten Stücke. Drauf stehen Zahlen 1870, 1886 und sowas. Das sind wunderschöne Stücke. Und die haben sich sehr gut erhalten, weil sie ja aus dem 44 in Truhen gelegen sind. Sie wurden nicht mehr auf Tischen verwendet, als Tischdecke verwendet und lagen in Truhen und sind dann dadurch gut aufgehoben geblieben. Die Farben haben sich nicht vergilbt und als die Frau Lassler sie gewaschen hat, sind sie wirklich tadellos. Und wir hatten eine ganz große Freude. Die ganze Gemeinschaft war wirklich aktiv damit beschäftigt. Und als wir am Sachsentag eigentlich die Eröffnung dieses Museums hatten, unsere Besucher waren wirklich überrascht. Die Besucher waren beeindruckt von all den schönen Trachten, von diesen wunderschönen Tischtüchern, von den vielen Stücken, die da standen. Ich sage es noch einmal, ich wiederhole es immer wieder gerne, ich habe mich selbst gewundert, dass wir so auf einmal so viel auftreiben konnten. Ich bin gespannt und ich bin fast sicher, dass wir noch sehr schöne, wertvolle Stücke irgendwo mal auftreiben. Und in dieser Hoffnung arbeite ich weiter an der Ausstattung des Museums.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Verweilen wir noch im Bereich der Museen. Im Februar startete die Wintervortragsreihe Wandlungen des Friedrich-Deutsch-Begegnungs- und Kulturzentrums in Hermannstadt. Im Rahmen des Treffens der Freunde des Museums hat Museumsleiterin Heidrun König am 21. Februar den Vortrag »Das Schönberger Astkreuz zur Ikonologie des spätmittelalterlichen Altarkreuzes« gehalten. Das sogenannte Astkreuz aus der herausragenden liturgischen Ausstattung der Gemeinde Schönberg wurde für die Reformationsausstellung restauriert und soll danach einen Platz in der Dauerausstellung des Museums erhalten. Museumsleiterin Heidrun König.
Dieses Astkreuz ist deshalb so herausragend, dass die Zusammenhänge zwischen Liturgie und Ausstattung im Spätmittelalter veranschaulicht. Allgemein ist es ja so, dass die liturgische Ausstattung auf die Liturgie reagiert, aber hier ist das was ganz Besonderes. Also hier kann man richtig nachvollziehen, wie ein Karfreitagshymnus bestimmte Details davon sich in dem Astkreuz niedergeschlagen haben. Es ist so, dass Schönberg eine besondere Ausstattung hat. Es hat auch noch andere Kruzifixe, die eine sehr hohe künstlerische Bedeutung haben. Und dieses ist eins davon, dieses Astkreuz. Ich nehme es zum Anlass, Ikonografie auszubreiten über diesen Typus, allgemein über das spätmittelalterliche Altarkreuz.
Können Sie uns vielleicht das Astkreuz auch beschreiben?
Also da ist das Kreuz an sich und der Kruzifixus, der Gekreuzigte. Und die jeweilige Kategorie, sagen wir, also begrifflich, nimmt ihre eigene kunstwissenschaftliche Entwicklung. Und wir haben hier das Aufeinandertreffen zum einen dieses Kreuzes, das einen Lebensbaum am Karfreitag darstellt und zum anderen einen Kruzifix, der schon früh Renaissance-Züge zeigt, der eine hochwertige Ausführung trägt und eine späte Fassung, spät, das heißt im Barock erneuerte. Und dieses ist anzusprechen. Das Kreuz selbst ist restauriert worden nach Befund. Da war nachzuvollziehen, dass eben ein gebogener Querbalken ist. Und der wurde restauriert. Wir können nur ahnen, wie der andere ausgesehen hat. Allerdings gibt es ja eben Vorbilder. Der Querbalken wurde restauriert.
Wo wird das Astkreuz ausgestellt?
Wir haben diesen Terrassensaal, wo unsere Wandelausstellungen sich ausbreiten, wo wir die einrichten, und in diesem Terrassensaal, richtig an einer Querwand, hängt das jetzt schon in dieser Ausstellung. Wir werden es auch in der nächsten nehmen und ich möchte es gerne in die Dauerausstellung nehmen, weil es diesen herausragenden Wert hat.
Sie hörten ein Gespräch mit Heidrun König, Museumsleiterin des Hermannstädter Torthauses. Nach dem Vortrag haben die Gäste die Museumscard erhalten, die den freien Besuch des Landeskirchlichen Museums für das Jahr 2017 ermöglicht.
Funkmagazin.
Die sechste Auflage des Skicups des österreichischen Konsulats in Hermannstadt hat am Samstag, den 18. Februar, erstmalig nicht auf der Hohen Rinne, sondern in der Schule Rau stattgefunden. Gestartet wurde auf der Drumul-Roschu-Skipiste entlang der 3D-Variante. 132 Amateurskifahrer beteiligten sich an dem Riesenslalom. Die Stimmung war hervorragend, sagte der Honorarkonsul des österreichischen Konsulats in Hermannstadt und Hauptorganisator Andreas Huber.
Ja, das war ganz einfach. In den Ferien waren wir im Skiurlaub in Österreich und Italien. Und da hatten wir keinen Platz mehr auf der Hohen Rinne beim Arena Platos. Und so hat der Macedonski gesagt, kommt nach Kronstadt. Jetzt sind wir da. Gott sei Dank ist der Wettbewerb ohne besondere Vorkommnisse durchgezogen worden. Nun, der eine oder andere, ja, es gibt irgendwas zu kommentieren, aber ansonsten ist alles gut gelaufen. Also insgesamt waren diesmal 132 Teilnehmer, die teilgenommen haben. Eingeschrieben waren 140. Ja, nächstes Jahr ist unser lieber Herr Macedonski sehr optimistisch. Er meinte, wir sollen zwei Wettbewerbe, einen hier und einen in Hermannstadt, austragen. Schauen wir mal.
Sie hörten ein Gespräch mit Andreas Huber, Honorarkonsul der Republik Österreich in Hermannstadt. Das Funkmagazin meldet sich in einem Monat wieder. Mehr Infos über das Funkforum finden Sie auf unserer Homepage www.funkforum.net. Am Mikrofon war Gabi Mesey. Auf Wiederhören und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.